Die Winter Day Ice Hockey League ist in der Länderspielpause angekommen. Es sind etwas mehr als die Hälfte der Spiele absolviert. Für uns der perfekte Zeitpunkt, ein Zwischenfazit zu ziehen. Und das mache ich heute mit einer wahren Legende. Er ist bekannt für seine messerscharfen Analysen. Herzlich willkommen, Gary Venner.
Vielen Dank, Vince.
Gary, man muss dich der Community nicht lange vorstellen. Die erfahrenen Eishockey-Fans kennen dich noch aus deiner aktiven Zeit aus Wien und Zell und Lustenau. Aber alle anderen Eishockey-Fans, die etwas jüngeren, kennen dich auf jeden Fall von deinen TV-Expertisen. Die letzten Jahre warst du jetzt im wahrsten Sinne des Wortes von der Bildfläche verschwunden. Hast du deine Experteneinsätze vermisst?
Natürlich im Studio zu sitzen und meine Expertenmeinung abzugeben, das habe ich vermisst. Nachdem, dass ich aber trotzdem jobmäßig für eine Eishockeyfirma arbeite, bin ich international unterwegs, also immer involviert mit Eishockey. Also Eishockey habe ich nicht vermisst, weil ich noch voll dabei bin. Aber gut, direkt dabei zu sein als Experte, das habe ich schon sehr vermisst, ja.
Du hast es in deiner Expertenzeit immer genau gewusst, wie man Schmäh und die Expertise perfekt verbindet. Wenn du an deine Zeit als TV-Experte zurückdenkst, was sind so die witzigsten Anekdoten, die dir dann noch einfallen?
Ja, ich glaube, witzig war es ja schon sehr viel. Also in diesen vielen Jahren, fast 20 Jahren, Erfahrung und ja, diese Erlebnisse, die wir gehabt haben, angefangen mit 3 Sekunden vor dem Sendebeginn ist der Strom ausgefallen und so weiter. Also das war noch in die alten Zeiten. Aber ich glaube, was mich am meisten beeindruckt hat, war, ich bin da richtig eingestellt als Rookie. Keine Ahnung gehabt von dem Ganzen und wir haben da ein bisschen ein Tryout gemacht. Da war Tommy Zirn und ein paar andere Leute dabei und irgendwie bin ich besser angekommen als die anderen. Habe ich dann viele Einsätze bekommen und dann einfach über diese Jahre, ich war so begeistert, wo ich eigentlich gesehen habe, was da alles dahinter steckt, was hinter der Kamera alles abgeht, wie viele Leute, die Regie, die Übertragungswagen war für mich und ist immer noch ein Wahnsinn. Also so viel Arbeit, was dahinter steckt, dass man das endlich dann am Bild bringt, also das hat mich am meisten beeindruckt.
Du hast jetzt die Jahre von damals angesprochen, also die Nullerjahre. Es kennt auch keiner die Liga so gut wie du eigentlich aus dieser Zeit. Wie bewertest du die Entwicklung der Liga von damals bis jetzt heute?
Ja, extrem steil hinauf. Also wenn man überlegt, ist es gar nicht so lang, wie ich schon aufgehört habe, wie ich dann eben als Experte begonnen habe. Ich war sicher nie der richtige Goalgetter oder einfach interessante Spieler. Ich war ein bisschen ein Rotter-Typ, deswegen vielleicht eher ein bisschen bekannt. Aber dann, in diesen Zeiten, was wir für Eishockey gespielt haben und wenn du es vergleichst, was da heutzutage gespielt wird, das ist unglaublich, was wir da für einen Aufstieg an Talent jetzt haben. Und auch die Spiele, die Einstellung, die Trainingsmethoden, das ist kein 6-Monat-Job mehr, das ist wirklich einmal 12 Monate, vielleicht mit ein bisschen einer Sommerpause, aber da geht's rund, da geht's zur Sache und man muss wirklich dann alles machen über diese ganze Zeit und alles richtig machen, sonst ist man nicht dabei.
Du hast ja damals auch mit einigen Vätern von jetzigen Liga-Akteuren gespielt, mit Eddie Lebler zum Beispiel oder Gerald Rauchenwald. Wie viel von den Vätern steckt jetzt noch in den Söhnen drinnen oder ist da jetzt total das moderne Eishockey überlagert?
Nein, ich glaube trotzdem, wenn man dann eben sieht, diese zwei Namen, Rauchenwald, gestern in seinem Interview nach dem Derby gestern war er da richtig heiß. Man sieht auch, dass er wieder Vater ist. Vielleicht der Name, den wir noch nicht erwähnt haben, mit Raffel. Der Peter Raffel war eher dann die Ruhige. Und jetzt mal den Raffel in Salzburg, ist er eigentlich, ja, er hat alle Tools, die man braucht, aber ist eher der ruhige Typ. Darum denke ich, die Genen von den Vätern haben schon mitgenommen.
Kommen wir von der damaligen Zeit ins Jetzt. In der Offseason haben ja einige wahre Größen ihre Karriere beendet. Du hast vorher schon Rotter angesprochen. Thomas Koch hat auch seine Karriere in der Winter Day Ice Hockey League beendet. Wer sind jetzt die neuen Typen in der Winter Day Ice Hockey League?
Ja, ich glaube, nachdem dass das Spiel jetzt eher ausgerichtet ist auf umso mehr Tore, umso schöner, umso mehr exciting ist das Ganze. Ihr wollt da richtig mal ein exciting Product verkaufen. Ich glaube, dort, wo mehr Tore fallen, ist dann die Popularität eben von diesen Spielern. Da gibt es eben einige Top-Sniper momentan in der Liga. Was für mich ja gut ist, also das sind eben die Aushängeschilde, die werden immer wieder gebracht. Aber trotzdem, da gibt es auch andere Typen, die dann eben in Gunst die Mannschaft stellen, richtige Teamspieler. Also Mai und auch mit MVP in die Richtung. Alles geht für mich, das ist nicht nur der, was die Tore schießt, aber der, was da auch für die Mannschaft was bringt. Und man sieht auch jetzt momentan auch in der NHL, also auch die Topstars sagen nicht, also zählen nicht nur die Tore, aber einfach diese Teamleistung. Und Klagenfurt hat gestern wieder gezeigt in den Live-Spiel, dass auch diese Team-Chemie, diese Harmonie in der Mannschaft, das ist das, was es bringt.
Definitiv ein Typ, der das Team in den Vordergrund stellt, ist Johnny Hughes, der jetzt vor kurzem seinen 1000. Scorerpunkt geknackt hat. Er ist erst der Zweite, dem das nach Thomas Koch gelungen ist. Was sagt der Experte zu Johnny Hughes?
Hands of Gold. Also ich war immer ein großer Fan von Johnny Hughes. Einfach seine Einstellung. Und jetzt in fortgeschrittenem Alter, wie er sich noch fit halten kann. Und ja, dieser Zauber in den Schläger, was er da alles bringt. Gestern wieder ein Beispiel auch mit den 3-2, wie er wieder die Mannschaft wieder herangebracht hat. Einfach, das ist das. Und das ist auch wieder das Typische. Er ist ein Star. Der ist wirklich ein Dipsy-Dudler. Aber er stellt sich nicht hin als der Superstar. Er wird lieber ein Assist geben als ein Tor schießen.
Schauen wir mal gemeinsam auf die Teams, werfen wir einen Blick auf die Tabelle. Was sind für dich die größten Überraschungen, positiv wie negativ?
Ja, also wollen wir mit negativ anfangen, muss ich natürlich, weil ich ein bisschen Vienna Capitals Blut noch in die Venen habe, weil ich eben bei WEV gespielt habe, noch gut befreundet mit Franz Kahler. Das tut weh, mal Vienna Capitals so weit unten zu sehen. Der Rest unten überrascht mich nicht. Ich denke aber trotzdem, fair war, ganz oben zu stehen. Das ist für mich trotzdem ein bisschen Überraschung. Und vielleicht, ja, gut, das ist nicht weit hin, runter, aber Salzburg da auf der dritten Stelle statt auf der ersten überrascht wenige vielleicht, aber mit, ja gut, das sind nur ein paar Punkte. Aber ich glaube auch die Vorarlberger, das tut einfach Eishockey gut. Wir sind alle froh, auch in die Zeit, wo ich gespielt habe, war Vorarlberg mit VEU natürlich der große Macht. Und es ist gut, dass sie jetzt wieder in der Liga dabei sind und ja, halten halt mit.
Definitiv eine Mannschaft, die auch im Aufschwung ist, sind die Steinbach Black Wings Linz. Ist das der Anfang einer neuen Hochzeit wieder in Oberösterreich? Und wie viel Prozent von diesem Erfolg trägt jetzt auch Phil Lukas?
Für mich 110% für Lukas. Also er ist wirklich ein verbissener Typ, auch als Spieler war er auch so. Er arbeitet sehr viel an sich selber. Auch Anfang der Saison, wo es nicht gut gelaufen ist. Die haben gewusst, dass die den richtigen Weg gehen. Und oft ist es eine Panik und dann wird dann die Strategie und vieles anders geändert. Aber er hat gute Spieler. Die haben einfach den Kurs gehalten und ja, jetzt sind sie wieder top oben. Gestern leider verloren, aber ja, am Weg dorthin. Also ich glaube, dass die da eben da wirklich da ein Wörtchen mitreden werden, sogar auch vom Meistertitel.
Einer der prägenden Akteure der diesjährigen Saison ist Graham Nutt von den Black Wings Linz. Was ist er für ein Spielertyp und wie wichtig ist er fürs Team?
Ja, extrem wichtig. Also einer, was so ein richtiger Sniper im Dienst in der Mannschaft zu haben, wollen die eben ein Label haben, auch sagen wir, als zweite Starke. Für mich ist der, obwohl er wirklich schöne, saubere Tore, auch richtige Dipsy-Doodle-Tore schießen kann, ist der eher mehr, also eher, wenn wir ihn vergleichen zum Beispiel mit Hughes, ist der eher ein Spielertyp wie Labeler. Das ist eher mehr ein Powerstürmer. Er wartet auf seine Gelegenheiten und dann einfach mit diesem Power ist er eher mehr geradlinig, aber ja, extrem wertvoll.
Er hat ja gegen Feowa mit dem bisherigen Tor der Saison überzeugt, mit einem Between-the-Legs-Tor. Vielleicht schauen wir uns das noch einmal gemeinsam an. Und, ja, und du kannst gerne ein bisschen darüber erzählen, wie du dieses Tor wahrnimmst.
Ja, da angesprochen eben Gelegenheit und dann darauf, aber die das zu machen, also einfach ein Between-the-Legs, das muss man erst einmal können. Viele Leute werden wahrscheinlich hinfallen, wenn man da an der Scheibe dazwischen hat. Aber einfach das Selbstvertrauen zu haben, in vollen Lauf zu fahren und dann eben angesprochen hier einfach nice Stil, geradeaus und dann ein Wahnsinns-Dipsi-Dürdel. Also herrlich, schöner geht's gar nicht.
Du hast es ja jetzt gerade schon mehrmals wieder gesagt, den Begriff Dipsy-Doodle, den hast du geprägt in der Winter Day Ice Hockey League. Viele wissen es vielleicht gar nicht mehr. Was ist ein Dipsy-Doodle eigentlich?
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Und ja, vor 20 Jahren ist mir mal ausgerutscht, aber es war dann der Riesenhit. Aber im Endeffekt ist es einfach diese Zauberei, ein Zangler, einfach der... Einer, was da mit den Scheiben so viel machen kann und an so ein Tor zu schießen, das gelingen wenige Leute. Und wir haben es gerade vorher angesprochen, das machst du in der NHL, hast du Millionen Hits.
Ist Nord aktuell der heißeste Kandidat auf den MVP oder wen muss man da noch auf der Rechnung haben?
Ja, der auf jeden Fall und alle, was ganz vorne dabei sind. Aber ich denke einfach jetzt, wir sind gerade über die Mittelzeit und ja, vieles kann noch passieren. Und at Crunch Time, eher dann, wenn es Richtung Playoff geht, dann werden wir erst die wahren Helden sehen, die Leistung zu bringen. Während der Saison, okay, gut, aber es muss man dann zum richtigen Zeitpunkt dann bringen, wenn es gebraucht wird im Playoff.
Wechseln wir zum EC Red Bull Salzburg. Du hast ja vorher Salzburg schon angesprochen. Dürfte schon verwundbar sein, sage ich mal, hat immer wieder eine kleine Schwächephase, hat Anfang November eine kleine Schwächephase gehabt, hat auch jetzt vor der Pause 2 Spiele hintereinander verloren. Ist es eigentlich unmöglich, einen so einen langen Grunddurchgang ohne Schwächephase zu absolvieren?
Ich finde schon. Also die Saison ist eh schon so lang. 48 Spiele gut zu spielen hintereinander, das ist fast unmöglich. Ich denke auch, sogar Trainer Daum hat es mir auch gesagt, wenn man dann vielleicht ein bisschen einen Down hat, versuchen nicht mehr als 2 Spiele hintereinander zu verlieren. Und das gelingt Salzburg auch. Ich glaube, wir sind alle einfach nicht gewohnt, hin und wieder da eine Niederlage zu sehen von den Salzburger oder überhaupt vielleicht 2 hintereinander. Und jetzt mal, wo die zu Hause immer verloren haben, war es auch das erste Mal. Aber gut, Salzburg wird immer top vorne dabei sein. Und die haben eine gute Mannschaft. Und ich denke auch jetzt nach der Pause werden die dann ganz wieder stark rauskommen. Aber das ist auch das Interessante. Heuer gibt es Ergebnisse, die sind wirklich total verschieden. Jeder kann jeden schlagen. Und ja, der große Gigant Salzburg, der Respekt ist da, aber keine Angst mehr. Das ist auch gut von den anderen Mannschaften. Und es ist auch, wir haben das Niveau von der Liga angesprochen. Und wenn du nicht on top of your game bist bei jeder Partie, dann wirst du auch verlieren.
Ja, nichtsdestotrotz, du hast es gesagt, Salzburg wird in den Playoffs das Team to beat sein, um Meister zu werden. Ist Salzburg in einer Best-of-Seven-Serie deiner Meinung nach bezwingbar?
Ich denke schon. Ich glaube, die Entwicklung von der Liga über diese Jahre ist auch in dem, dass die Mannschaften, die vielleicht noch nicht so gut sind oder nicht so ein hohes Budget haben wie Salzburg, dass die auch aus der Vergangenheit gelernt haben. Und auch über lange Strecken denke ich, dass die haben sie alle verbessert und dann eine Mannschaft mit Top-Goal-Getter, also eine gute Tormannleistung, ist jeder auch jetzt oder einige Mannschaften ja, möglich, dass die dann Salzburg schlagen könnten in einer 7-Spiel-Serie.
Neben Salzburg und Linz sind in dieser Saison aber auch wieder die internationalen Teams ganz vorne dabei. Feowa ist aktuell Tabellenführer. Die beiden Teams aus dem Südtirol spielen um die Top 6, sind mitten im Rennen um die Top 6. Wie wichtig ist diese Internationalität auch für die Winter Day Ice Hockey League?
Extrem wichtig ist meine Meinung und eben angesprochen, ich bin in internationaler Eishockey dauernd unterwegs. Und ich sehe die Entwicklung auch von den anderen Ländern, auch sagen wir mal B-Länder. Das ist einfach auch das Gleiche nachgemacht wie wir. Und ja, langsam aber sicher geht es hinauf. Und Fehe war ja ein Paradebeispiel, da ganz oben zu stehen. Das ist schon ja, schön.
Ja, du hast mir jetzt gerade das Stichwort geliefert, mit den Leistungsschwankungen auch bei Fejewa. Mitte November haben die noch zum Beispiel 1-7 gegen den KAC verloren. Und seither sind die eigentlich, haben die einen Run und sind eben an die Tabellenspitze geklettert. Wie sind solche Schwankungen zu erklären?
Ja, oft ist es natürlich, weil ich nicht so mittendrin bin mehr. Ich kann mir nur vorstellen, krankheitsbedingt. Wir haben auch gestern gesehen, ich glaube, ich weiß nicht, wer hat da, glaube ich, 8 Spieler gefehlt wegen Krankheit. Ist es eine lange Busfahrt? Ist die Mannschaft spät angekommen? Hat der zweite Tormann gespielt? Das sind sehr viele Faktoren. Oder einfach dann, wenn man eben, weil das Niveau so hoch ist, wenn man dann aufs Eis geht, vielleicht Auswärtspartie, wo man die Beine sind noch im Bus. Und dann kriegt man da gleich ein paar Tore im ersten Drittel, dann kommt man einfach unter die Räder und dann gibt es ein Desaster als Ergebnis. Aber dann eben, das ist einmal der Kunst, dann wieder zurückzuschlagen bei der nächsten Partie.
Wir haben den KAC auch gerade schon erwähnt. Die sind trotz zahlreicher Abgänge in der Offseason ganz, ganz vorne dabei. Ist das für dich eine Überraschung?
Eigentlich nicht, weil seit Jahren einfach als Traditionsverein, ich weiß eben, weil ich so gut befreundet bin mit Oliver Palloni, was da alles dahinter steckt. Und diese Tradition, diese Chemie, die Harmonie in der Mannschaft, das ist immer im Vordergrund. Natürlich will jede Mannschaft, ja gut, jeder will mal den Pokal gewinnen. Aber wir reden oft an, was ist die Zukunft vom Eishockey und wie kann man dann weiter Eishockey entwickeln. Und Klagenfurt mag das als Paradebeispiel, nicht nur heuer, aber seit Jahren, dass die ihre eigenen Leute in die Mannschaft reinbauen. Gestern haben wir auch gesehen, erste Tor überhaupt, ein Derby-Tor von einem 20-Jährigen. Also, die Mischung zwischen Jung und dieser erfahrene Spieler in Klagenfurt, neue Trainer, dieser Trainerstab, das Management, das Rundherum, einfach diese Voraussetzungen für die Spieler, dass die alles haben, dass sie das Beste einmal aufs Eis bringen können, das ist alles vorhanden. Und ich glaube, das machen die am besten und bauen einfach die eigenen Leute ein.
Die eigenen Leute eingebaut haben sie auch im Headcoach-Staff. Da haben jetzt Kirk Ferry und David Fischer übernommen von Petri Matikainen. Für dich eine großartige interne Lösung?
Mein großartig ist natürlich, dass die ganz vorne dabei sind. Großartig war auch diese Derby-Stimmung gestern. Großartig ist auch für mich, dass da, sagen wir, auch diese... Das, was die gespielt haben die letzten Jahre, war auch gut. Aber diese finnische, statische... gecoachte Version, was die Spieler zu spielen haben, wo der Fokus mehr auf der Defense ist. Das war vielleicht, ja, gut. Irgendwie Fury bringt mehr ein bisschen Flexibilität. Die Spieler können ein bisschen mehr kreativer sein in dem, was die machen und eher mit dem Fokus auf der Offense. Und ich glaube, man sieht auch, dass die Spieler jetzt richtig Spaß dabei haben. Die können ein bisschen freier spielen und gestern war es wieder sichtbar.
Vom einen Kärntner Club zum nächsten. In Villach hat man auch eine interne Lösung an der Coaching-Position gefunden, das aber mitten unter der Saison. Hat jetzt Marcel Rodmann übernommen. Ist das für dich eine richtige Entscheidung gewesen, so früh in der Krise sich von Rob Daum zu trennen?
Ja, das ist auch wieder was, wenn ich nicht richtig dick drinnen bin und weiß dann wirklich alles Hintergrund, will ich gar nicht sagen, richtig oder falsch. Aber ich glaube auch vom Management her, gestern auch in einem Interview hat man da gehört, dass das Feier gefehlt hat. Und ja gut, hin und wieder sagt man, haben wir denn zu früh gemacht oder wartet man dann zu lang und dann dauert es dann für den neuen Trainer. Jetzt hat der Rodman mal Zeit bis zum Playoff. Hoffentlich geht es wieder so auf. Seine ersten Spiele hat er krache Gegner gehabt, also auch nicht einfach. Gestern, sage ich mal, war das nur ein Torspiel im Endeffekt, bis im Empty Netter. Aber gut, man muss ihm auch ein bisschen Zeit geben. Er war ein guter Spieler. Ein guter Spieler war es nicht immer ein guter Trainer. Aber man sieht die jungen Trainer, die, wenn man anschaut, den Altersschnitt, also warum kann man, sollte man dann keine Chance geben?
Wir haben jetzt schon einiges über das Kärntner Derby geredet vom Sonntag. Lass uns vielleicht nochmal kurz gemeinsam reinschauen, die Tore anschauen und führen uns vielleicht ein bisschen durch den Spielverlauf des Derbys durch.
Ja, ja, du hast es angesprochen, Spielverlauf war Klagenfurt eigentlich der stärkere Mannschaft. Und ja, ein bisschen Ausflug, unglücklicher Ausflug vom Daum. Der wollte einfach über die Bande der Scheiben wegbringen. Er hat gedacht, er ist immer noch gut in Position und der Scheiben noch einmal zurückgekommen, dann kann er auch nichts dafür. Aber gut, das ist ein Fehler, der passieren kann und das war aber gut fürs Spiel, dass endlich einmal ein Tor gefahren ist und eben mit dem Druck von Klagenfurt, dass die Fürlaker das umgedreht haben. Aber gut, dann, wir haben das angesprochen, ja, Helden werden geboren, mit 20 Jahren überhaupt sein erstes Ligator, überhaupt ein Derby-Tor, das kann man beflügeln jetzt auch für die nächsten Spiele, Monate oder überhaupt für seine Karriere. Es ist ein super Start und ganz genau an der Slot, super Schuss. Und ja, ich finde, ich habe das angesprochen, Helden werden geboren und so ein Tor zu schießen. Und jetzt in der Pause hier wird die Scheibe mitgenommen, dass er auch den Scheiben hat von seinem ersten Tor. Und dann eben angesprochen, erste Derby-Tor, auch ein Seitenwechsel, also der Pass war gut. Und da waren es richtig gut im Flow, die Klagenfurter. Und ja, Lamoureux-Zeitenwechsel ist nicht schnell genug herübergekommen.
Genau, und jetzt von den Jungen, das war Simon Schwinger mit seinem ersten Derby-Tor, von den Jungen jetzt zu den Arrivierten, Matt Fraser mit dem 3:1, so der Neckbreaker, oder?
Ja, ja, und da sieht man auch, dass der Postman da die Scheiben reingehalten hat und Fraser hat es dann eingenetzt. Aber das ist auch das, was ich angesprochen habe, diese Harmonie in Klagenfurt. Wir haben die Jungen, die zwei Jungen, die Talkshow, aber da Fraser, der Postman, diese erfahrenen Spieler, die bringen es auch. Das ist auch die Mischung. Aber auch Greg Host hat es gestern auch live auch angesprochen, dass da Verkehr vor dem Tor, das ist das, was Klagenfurt besser gemacht hat. Und ja, eben. Aber der Partie war noch da. Und da ist er, Dipsy Doodle. Da schaut er nicht einmal auf die Scheiben. Das ist sein Office da hinten. Der ist gut mit den Scheiben. Der ist Magic. Aber auch dieser Backhand-Pass, was er jetzt bringt, den. Und dann war der Partie wieder offen. Aber das ist ein typischer John Hughes. Der kann Leute zu ihm ziehen. Man muss auf dem aufpassen. Und dann natürlich, wenn der mal der Fokus ist auf ihm, macht er dann wirklich einen schönen Dipsy-Doodle-Pass. Und dann ist schon 3:2 gestanden. Also die Partie war dann wieder offen.
Genau, die Partie war wieder offen, aber Villach ist dann nicht mehr zurückgekommen. Mit dem Empty-Netter hat dann Klagenfurt die Partie 4:2 für sich entschieden. Interessante Analyse. Wir haben vorher über die Headcoaches und deren Alter gesprochen. Bleiben wir dabei und schauen wir uns die interessante Entwicklung an, die diese Saison in der Winter the Ice Hockey League gekommen ist. Im europäischen Top-Ligen-Vergleich sind die Coaches der Winter the Ice Hockey League die jüngsten Coaches. Also wir haben hier eingeblendet, 45,4 sind sie im Durchschnitt alt, die Coaches der Winter the Ice Hockey League. Gibt es für diese Verjüngung eine Erklärung? Ist das moderne Eishockey vielleicht von jüngeren Headcoaches leichter zu vermitteln oder haben sie auch den besseren Draht zu den Spielern?
Ja, eben, du hast es angesprochen, eben mit diesem Draht zu den Spielern. Und das ist auch wieder was von Klagenfurt. Für die non-Klagenfurter Fans muss ich mich entschuldigen, dass ich die immer wieder bringe als Beispiel. Aber das ist eben, sagen wir mal, ein Teil zu diesem Erfolg. Diesen Draht zu den Spielern, das ist so einen, so wie ein Mark Süß in Linz zum Beispiel. Das ist auch einer. Und einfach die Möglichkeiten für einen jungen Trainer, sich auszubilden, ist heutzutage sicher viel leichter oder besser und nochmal extrem viel professioneller geworden, dass man dann als junger Mensch ein besserer Trainer werden kann. Natürlich sieht man da an der zweiten Stelle, weil ich ein großer, sagen wir, finnischer Trainer-Fan bin, weil ich sehr oft in Finnland bin und ich sehe, wie die arbeiten, so wie in Schweden, einfach so professionell. Und von die kann man lernen und ich glaube einfach die Möglichkeiten jetzt, bei uns auch. Und Gott sei Dank ist es dann, wird es dann so zugelassen, dass diese Jungen zum Zug kommen. Und ja, gut, für Lukas ist es auch wieder ein Paradebeispiel.
Die Gegenthese zu den Jungen ist HCB Südtirol Alperia Head Coach Glenn Henlon, der mit 66 der älteste Head Coach der Win2Day Eishockey League ist und der, seitdem er zurück ist jetzt in Bozen, einen sensationellen Lauf hingelegt hat mit den Foxes. Ist dieser Lauf Henlon alleine zuzuschreiben?
Alleine wahrscheinlich nicht. Die haben wirklich eine sehr attraktive Mannschaft. Das ist wirklich oft kunterbunt, gemischte Truppe. Anfang der Saison wissen die nicht einmal, wie viele Leute das die haben. Die holen dann ein Spiel nach dem anderen. Aber ich glaube einfach, dass er so einen guten Erfolg gehabt hat. Dort ist er natürlich sehr willkommen. Der kennt es auch, die ganze Umgebung, was er überhaupt für sagen wir, Challenges haben, und er kann das ganz gut mixen und eine sensationelle Truppe. Und natürlich oft ist heutzutage die Arbeit von einem Trainer eher psychologisch mehr als Türöffner. Und wenn man dann auch talentierte Spieler hat, was er eben hat, dann ist es oft einfach diese Chemie, dass dann der passen muss.
Vor allem ist es ja auch eine Mannschaft, die sich Henlon mehr oder weniger selbst zusammengestellt hat. Es hat eine Änderung dann gegeben. Aber ist es dann einfach auch umso leichter, wenn der Trainer einfach sich die Mannschaft selbst zusammengestellt hat?
Ja, und eben wie du gesagt hast, nicht? Er hat es mal zusammengestellt, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Problem in Wien gewesen heuer. Also das hat Dolly Ziel nicht zusammengestellt, und jetzt ist einmal, steht er hinter der Bank. Keine leichte Aufgabe. Aber gerade in Bozen, eben, das ist sein Baby, und der hat es jetzt einfach wieder übernommen.
Abschließend will ich mit dir noch auf die beiden Teams am Tabellenende blicken, Graz und Wien. Hier möchte ich gern wieder das Thema Head Coach behandeln. Eine der beiden Mannschaften hat sich dazu entschlossen, sich von dem Coach zu trennen und mit einer internen Lösung weiterzugehen. Das sind die Wiener, und die Grazer haben sich entschieden, an Paderborn festzuhalten. Die positivere Entwicklung aktuell sieht man bei den Grazern, die jetzt jüngst ein paar Erfolge gefeiert haben. Die haben aber nicht gewechselt. Wie ist deine Einschätzung dazu, wann hier der Coachingwechsel notwendig ist, wie viel Geduld man haben sollte?
Ja, wie ich gesagt habe, wenn ich die ganzen genauen Hintergründe nicht kenne, dann lehne ich mich nicht zu weit raus. Ist auch, sagen wir oft bei Graz, ist, dass die, wenn wir ein bisschen Erfolg jetzt haben, ist es auch die Einstellung vom Gegner. Wenn der letztplatzierte Mannschaft am Antanz für eine Partie ist, vielleicht nicht jeder auf seine hundertprozentige Leistung, vielleicht, klingt komisch, aber ist aber so, dass die vielleicht einmal sneak a couple of points mit einem Sieg. Natürlich in Wien ist da ein bisschen mehr. Denke einfach, da in der Hauptstadt ist ein bisschen mehr Druck. Die Erwartungen waren natürlich höher. Die waren gezwungen, wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt den Wechsel zu machen, aber natürlich keine leichte Aufgabe für Dolice.
Aber was können jetzt noch die Erwartungen in Wien sein für diese Saison?
Gut, ich meine, von den Punkten her, wenn es nur 7 sind und hat man vielleicht ein gutes Wochenende, und dann schmeckt man dann wieder, aha, wenn wir da wieder ein bisschen anreißen, könnte man noch über den Strich kommen. Also die Hoffnung muss natürlich auch sein, dass die da in den mittleren Bereich reinsneaken. Und gut, die haben immer wieder gute Ergebnisse gehabt und verlieren es aber auch oft mit nur ein Tor. Dann kriegen sie mal ein Watschen mit 8-1. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber gut, ich glaube, die brauchen auch jetzt diese Pause, dass die ein bisschen durchschnaufen können und da natürlich dann in die zweite, ein bisschen mehr als die Hälfte, dann einfach mal alles geben, dass die mal über den Strich kommen.
Wir sind eh schon mittendrin in der Einschätzung. Jetzt würde ich von dir noch gerne wissen, was denkst du, welche Teams schaffen die Top 6, wer kommt ins Halbfinale und wer steht am Schluss als Meister da?
Naja, gut, ich glaube, von der Tabelle her ist, ich meine, die Top 6 ist für mich, das, die, gut, die 44 Punkte, das ist ein enger Kampf da. Aber ich glaube, Der Tabelle wird mehr oder weniger für die Top 6 ziemlich gleich bleiben. Und in der Mitte, wird es auch wahrscheinlich ziemlich gleich bleiben. Es wird nur interessant sein, ob die Caps da wirklich dann sich hinaufklettern können, da aus dem Kellerbereich. Aber der Tabelle wird ziemlich so bleiben, wie es jetzt ist. Und dann natürlich Meister, es ist noch ein langer Weg, aber es ist wenigstens schön für die Zuschauer zu wissen, es ist nicht wieder automatisch Salzburg, dass die, sagen wir mal, Top 4, Top 5 und sogar Bozen. Man weiß, was Bozen auch schon einmal gemacht hat, damals in der Meistertitelsaison. Also da haben mehr Mannschaften als nur Salzburg Möglichkeit auf den Meistertitel.
Also einen konkreten Meistertipp kann ich dir nicht rauskitzeln?
Nein.
Alles klar. Gary, vielen herzlichen Dank. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Danke, dass du dein Comeback vor dem Bildschirm bei uns gegeben hast. Und ich hoffe, dass wir dich sehr bald wieder begrüßen dürfen. Danke, Gary.
Danke für die Einladung.